Deutschlandfunk. Das Feature.
Mit Wolfgang Schiller. In der zweiten Folge unserer Reihe Aufbrüche im Osten, die DDR vor der Wende, hören Sie heute ein Feature aus dem Jahr 2007. Skat unterm Stacheldraht. Ein kleiner Grenzverkehr im Vogtland.
Im Juli 1981 entstehen an der innerdeutschen Grenze nahe der Bahnlinie Plauenhof 9 Fotos, die unter keinen Umständen in falsche Hände geraten dürfen. 5 Männer sitzen um den Grenzstein, auf dem DDR steht. Davor, an den bayerischen Grenzpfahl gelehnt, bunte Plastiktüten, eine Bierflasche. Horst Riedel, ein Unterleutnant der DDR-Grenztruppen, hat die Mütze eines westdeutschen Zollbeamten auf. Siegfried Schmutzer, er ist der Zöllner, präsentiert dessen Kalaschnikow, auf dem Kopf das Käppi der DDR-Grenztruppen. Eine friedliche, eine absurde Szene im Sommer 1981, 8 Jahre bevor sich der eiserne Vorhang heben sollte. Diese Sendung erzählt die Geschichte dieser Fotos.
Es gibt Situationen, wo sie sich raussuchen können, wird ihnen das linke Bein abgenommen oder das rechte. Das kann sich noch raussuchen, aber ein Bein ist weg. Und das war so eine Situation. Sie kommen aus so einer Situation wie an der Grenze als Verantwortlicher nicht anders raus.
Skat unterm Stacheldraht. Ein kleiner Grenzverkehr im Vogtland. Feature von Henry Bernhard.
Die Grenze, wo wir stehen, die Waffe in der Hand, ist nicht nur eine Grenze zwischen Land und Land.
Es war also ein ziemlich stressiger Dienst von Mai bis August 81, die letzten 100 Tage meiner Dienstzeit. Und Überschrift war halt, hast du 1000 Tage gedient, machst du die letzten 100 Tage jetzt nicht noch irgendwie ein Ding vorm Studium.
Horst Riedel, der Unterleutnant.
Es war halt immer nur ein Mitlaufen, ein Durchlaufen, weil man ja das Ziel hatte, Studienplatz, Zahnmedizin 81. Ne? Und bin im Mai 81 dann als Kommandeur von so einer Sicherungseinheit vor der Sperrlement, also vor den Zaun, befohlen worden.
Wir wussten ja, dass die nicht dürfen.
Siegfried Schmutzer, der Zöllner.
Ja. Wir haben eigentlich immer, wenn wir vorbeigegangen sind irgendwo, und das war eine Truppe heraus, haben wir immer guten Morgen gesagt. Das war eigentlich für uns gang und gäbe, auch wenn wir keine Antwort gekriegt haben.
Was halt Käse ist, wenn sie dort auf 2 Meter an dem Zöllner oder Polizist dort vorbeigehen und dürfen den nicht grüßen. Das ist also absoluter Käse. Es war halt offizielle Lesart, die Nahtstelle zwischen Imperialismus und Sozialismus.
Das ist die Grenze zwischen gestern und dem Heut. Das ist die Grenze, die unsere Arbeit schützt. Das ist die Grenze, die das Volk schützt, das
sich befreit. Für mich war eben das Erstaunliche, dass all diese Vertreter dieses angeblichen imperialistischen Regimes dort ganz normale Leute waren. Ne?
Und vor allem, es war ja bloß ein Sprung, ne? Und schon bis auf der anderen Seite. Ne?
Hartmut Endler, Raupen- und Baggerfahrer, einer von den Männern auf den Fotos.
Die Grenze macht halt große Schnitte und der Zaun, der vordere Zaun, macht praktisch eine Begradigung. Also riesige Ländereien lagen brach seit dem Ende des Krieges.
Das brachliegende Land an der innerdeutschen Grenze war ja so groß wie Luxemburg, von der Fläche her.
Und irgendjemand kam Ende der 70er Jahre im Zuge der Intensivierung der Produktion der Landwirtschaft auf die schlaue Idee, dass man diese Ländereien urbar macht, nutzt für die Produktion.
Und deswegen wurde dieses freie Gelände zwischen Stacheldrahtzaun oder später Metallgitterzaun melioriert, das heißt Wiedergewinnung von Land.
Das Gebiet musste halt schutzfrei sein oder was weiß ich, wie damals das genannt wird. Ja. Außerhalb der Grenze dann, ne? Also musste man ja da begradigen, freies Gefilde. Man sieht halt was anderes dann. Ne? Zoll, BGS, Polizei, die sind halt immer mal gekommen, mal geschaut, was wir arbeiten. Oder. Ne?
Ich war mit meinem Hund im Grenzdienst unterwegs als Zollbeamter. Und jedes Mal, wenn irgendwelche Baumaßnahmen auf östlicher Seite waren, dann waren wir praktisch angehalten, dass wir die Baumaßnahmen beobachtet haben und hinterher darüber Bericht erstatten. Ich war dann mit meinem Hund unterwegs an der Grenze und habe mir die Leute dann da angucken wollen.
Nicht ganz Alltag an der innerdeutschen Grenze. Ostarbeiter unter scharfer Bewachung vor dem letzten Zaun, mitunter nur Schritte vom Westen entfernt. Der Aufwand auf DDR-Seite ist riesig. Nach Dienstvorschrift darf sich kein Zivilist allein bewegen. Die Grenzer dürfen nicht sitzen, nicht rauchen, nichts trinken, ihre Waffe nicht ablegen. Und vor allem müssen sie jeden Kontakt zu den westdeutschen Grenzorganen meiden.
Also Heidenaufwand, auch wirtschaftlich gesehen, wie wir lang gefahren sind, der Grenze lang, habe ich dann immer die Soldaten dort und dort abgesetzt oder zum Teil eingewiesen und mit dem Fahrer oder mit Herrn Unterdörfer hier, der dann ja so wie mein Stellvertreter war.
Ich war 1981 Chef einer Sicherungsgruppe zum Absichern von feindwärtigen Arbeiten durch die Melioration Weichlitz. Wir hatten halt die Aufgabe, zwischen denen und der Grenze der Bundesrepublik uns zu postieren, um zu verhindern, dass die auf dumme Gedanken kommen.
Von der Bewachung her, die wussten ja, dass wir eigentlich was soll ich machen. Du kennst sie ja, er wohnt ja bei dir in der Nähe.
Ich habe zu dem Zeitpunkt in Weichlitz gewohnt. Ich kannte sie alle. Einer war fast mein Nachbar. Also da hatte sich schon fast ein privates Verhältnis mit aufgebaut. Da hat man es dann doch nicht mehr so strikt durchgesetzte Dienstvorschrift.
Die hätten eigentlich kaum Kontakt zu uns haben sollen, laut den Vorschriften, die ich dann erst hinterher habe lesen dürfen. Praxis war, zu wenig Leute, Langeweile, die haben uns das Essen zum Teil mitgebracht. Da kann ich mich ja nicht bei denen ja als der große Zampano aufschwingen. Da muss ich also doch mit denen auch einen kleinen Kontakt haben. Das ging dann sehr schnell, dann war es auch langweilig, dann hat es geregnet. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Sitze ich im Pavillon, spiele Karten.
Ja, mein Name ist Joachim Vollert, ich bin war Angehöriger der Bayerischen Grenzpolizei. Und ich ging also an der Grenze entlang. Auf der anderen Seite duckerten eine Raube und ein Bagger, aber es war kein Mensch zu sehen. Plötzlich merkte ich, dass kurz am Grenzverlauf hinter einem Erdhügel, also einer aufgeschobenen Erdwall, vier Mann saßen und Karten spielten. Drei Zivilisten und der Uniformierter. Und da der Abstand zur Grenze nicht weit war, wir hatten ja die Ferngläser auch dabei, die Distanz von 5-6 Meter konnte man erkennen, was hat er denn für ein Blatt, wenn er das genau in unsere Richtung zeigt. Ne? Ja, und der spielte dann aus und hat das Spiel verloren. Da habe ich ihm so als Spaß gesagt von der Westseite, die Karte hätte ich nicht gezogen. Also die hätte ich nicht gespielt. Da hat man mich angeguckt. Und so ging eigentlich das Gespräch los.
So seltsam es klingen mag, auf der wirklichen Grenzlinie zwischen Ost und West gab es nur Grenzpfähle und Grenzsteine. Nichts, was wirklich trennt. Metallgitterzaun, Signalzaun, Hunde, Minen, Selbstschussanlagen, das alles war Dutzende Meter weiter auf DDR-Gebiet.
Da sind wir dann ins Gespräch gekommen.
Und kam halt, ich mich auch noch am 19. Mai 81 dazu, als der Fähnrich Unterdörfer mit drei Arbeitern und dem Herrn Vollert dort standen und haben halt erzählt. Vollert war Bayerische Grenzpolizei, ich war jedenfalls erstmal ziemlich erschrocken und habe dann dezent auf die Auflösung dieses Treffens gedrängt. Als dann die Arbeiter wieder auf DDR-Territorium waren und der Zaun wieder zu war, habe ich sie halt zur Rede gestellt, entsprechend, was das sein soll. Und da wurde mir gesagt, Gottes Willen, wir machen das nicht mehr und es ist einmalig und keine Sorge. So.
Riedel war ja Dreijähriger, er hatte sich ja verpflichtet, um hinterher zu studieren. Und er war also die Oberaufsicht. Er hat sich dann praktisch selbst ins Abseits gestellt, indem er sich mit uns unterhalten hat.
Als aber am nächsten Tag das dann wieder losging und als ich schon wieder dazu kam, als die da stehen, wurde dann bei der Auswertung hinterher natürlich mir auch gesagt, ganz klar von diesen Meliorationsarbeitern, wir wollen hier nicht arbeiten, kannst ja melden. Ja, geht denn dann, Knast, mir nicht. Du versaust doch deine Zukunft, dann meld's doch ruhig. Mir war praktisch da auch im Prinzip ein bisschen, waren die Hände gebunden, weil ich das erste Mal ja nicht gleich gemeldet habe, ne? Weil ich es auch nicht für so wichtig gesehen habe, wenn die da mal eine rauchen oder mal schwatzen. Also das war halt irgendwo, man musste ja nicht der Durchreiser gleich sein. Ne?
Ja, und so hat sich halt alles eingespielt dann. Und dann haben die halt auch was gesagt. Ne? Oder die haben sie auch angesprochen. Und Mensch, ne? Wie geht's denn? Und, ne?
Und mit einem von der Bayerischen Grenzpolizei hat sich dann auch mal Gespräche entwickelt. Also wo man schon sagen kann, das Feindbild ist dort schon ein bisschen ins Wanken gekommen.
Dann hat man mal gehört, was denkt man auf der anderen Seite überhaupt über uns?
Wie hat Bayern München gespielt? Bist du verlobt, verheiratet? Was macht deine Frau? Die ist gerade krank. Oh Gott, was hat sie denn? Und also ganz normale Dinge.
Also dass da gar nicht so der Feind in dem Sinne in ihm steckte. Er war eben ein uniformierter Polizist und mehr letztendlich nicht.
Ich habe eben gesehen, dass der Herr Vollert und der Herr Schmutzer ganz einfache, normale Leute sind. Deutsche sind und die zum Teil auch noch von der Republikflucht abgeraten haben. Da war ich ja absolut baff. Und das sind so Dinge, da sind dann also bei mir etliche Mauern eingestürzt. Und das dann rüberzubringen, den eigenen Leuten zu sagen, ey, wir müssen jetzt hier als Wache stehen für den Frieden und so, wem wollen sie das ernsthaft erzählen?
Ne? Und dann kommt es halt mal, was wollt ihr denn gern haben? Wo ist denn Mangelware? Den Uhren haben sie ab, das weiß ich eben vom Schmutzl her. Oder mit den Radios für die Autos. Zigaretten haben sie dann.
Radio, Zigaretten, Kugelschreiber, wir hatten ja alles, ne, was über die Grenze so geschmuggelt worden ist. Das hat ja keiner gesehen. Ne? Und abends haben wir dann halt immer bei mir in der Garage das Zeug dann getauscht. Mehr, wo was haben wollte. Ne?
Das Treffen hat sich eigentlich über den ganzen Sommer erstreckt. Und ich war dann Tag für Tag eigentlich da draußen und wir saßen da auf der Grenze. Ich habe dann immer ein bisschen was mitgebracht.
Und das hat mich eigentlich gewundert, dass man so lange gebraucht hat auf der anderen Seite, bis die Sache aufgeflogen ist.
Das Ministerium für Staatssicherheit hat dann bei der Untersuchung hinterher natürlich unterstellt, ich bin abgeworben worden, bin BND-Agent und CIA-Agent und nur so Zeug. Aber ich hatte immer den Eindruck, eine gewisse Vertraulichkeit ist da. Also er nagelt mich nicht an die Wand.
Den Kontakt habe ich dann sofort weitergemeldet, mündlich, weil ich nämlich gute Bekannte bei der MIC hatte, da bei den Amis, die hier in Hof eine Dienststelle unterhalten haben. Naja, die waren natürlich da hoch erfreut darüber und haben mir natürlich gleich irgendwelche Richtlinien mitgegeben, dass ich mir gut merken soll, was mir die erzählen und vor allen Dingen, ob ich nicht mal ein bisschen auch nachfragen kann, dass man das Gespräch mal bringt, was die Russen so im Blauen treiben, ne, und wie da bei denen so die Stimmung ist. Das habe ich dann alles so, wie mir es eben gesagt wurde, habe ich das eigentlich dann auch gemacht.
Meine vorgesetzte Dienststelle wusste Bescheid. Dass man mal weiß, wie ist die Stimmung auf der anderen Seite.
Das Einzige, was der Geheimdienst, der MIC, dazu tat, das waren die Penthouse. Weil die wollten die Zeitungen haben mit den nackischen Weiber. Ja. Na, ich gedacht, naja, könnt ihr ja haben. Und da haben wir die Amis, weil nämlich da eine gewisse Nachfrage dafür bestand, die haben wir dann die amerikanischen Penthouse gegeben. Da habe ich einen ganzen Stoß gehabt von einem halben Meter Höhe. Ja, und die habe ich dann alle so nach und nach ich mit rübergebracht.
Die hat er mitgebracht, ja, ja, die hat er durchgereicht.
Ach ja, die Penthouse hat er mit Stiefel reingesteckt. Da waren sie gut untergebracht.
Es war halt einfach der persönliche Austausch, das Kennenlernen war für mich dann im Nachhinein, wo es eh egal war, ob ich das mitmache oder nicht, war für mich eigentlich das, was da im Vordergrund stehen sollte und dass ich eben einfach wusste, ob eben auch meinetwegen über eine Republikflucht geredet worden ist.
Die haben gefragt, was würdet ihr denn machen, wenn wir abhauen und mal zu euch kommen? Dann haben wir gesagt, wir müssen euch helfen. Das ist ganz normal. Job, Wohnung.
Wir haben halt auch immer gefragt, ja, was kann uns passieren, ne, wenn wir alle vier abhauen? Euch kann ja nichts passieren. Ne? Familienzusammenkunft, da habt ihr keine Probleme. Ne?
Und dann habe ich ihnen erzählt, na ja, wenn ihr jetzt geht, ihr müsst ja auch an eure Familien denken. Die Stasi, die wird ja dann wahrscheinlich die Familien auseinanderpflücken und die dürfen dann büßen, wenn ihr abgehauen seid. Ne?
Zumal auch diese Migrationsarbeiter immer beteuert haben, wir hauen nicht ab, wenn wir euch hinter Gitter bringen. Das habe ich heute noch im Ohr. Das machen wir ja schon mal nicht. Na Gottes Willen, komm, wir bringen nur noch Zeit hier rum und dann machen wir mal Westkontakt, rauchen wir mal Westzigarette oder irgendwas. Aber ja, abhauen, Gottes Willen. Ne? Die wussten genau, sie bringen etliche Leute hinter Gitter.
Die Frage kam doch einmal, was würdest du machen, wenn? Die Frage haben wir im Raum stehen lassen. Ich glaube, ich hätte es auch nicht beantworten können. Hätte man sich so mal einen Kopf drüber machen.
Da habe ich dann mal mein Fotoapparat mitgenommen und habe die dann gefragt, ob die damit einverstanden wären, ob wir Foto machen. Ne? Die haben gesagt, ja, eigentlich kein Problem.
Da haben wir uns halt hingesetzt, so als Art Abschiedsbild für sein Familienalbum. Und da haben wir uns halt, ich will nicht sagen, wie eine Art Verbrüderung, aber wir haben uns halt nebeneinander hingesetzt, so ein bisschen posiert. Ne?
Ich habe mich dann auf den Stein gesetzt, auf den Grenzstein, schrieb mit der Aufschrift DDR. Und Herr Riedl, der hat sich neben mich gesetzt. Dann habe ich sein Kalaschnikow in der Hand gehabt und er hat mein Zollmützen auf dem Kopf gehabt und ich sein Käppi. Und da hat einer von der Migrationsgenossenschaft, der hat dann die Fotos gemacht.
Es war halt einfach eine lockere Atmosphäre und in dem ganzen Druck, in dieser ganzen Maschinerie des Grenzdienstes und so, das war irgendwo, man hat halt da irgendwo wie eine Art Ventil gesehen. Ey Gott, jetzt koche ich mal meine Suppe für mich, es tut ja niemand weh.
Naja, und da haben wir uns noch drüber amüsiert, wie sich der Onkel Honey freuen würde, wenn er die Fotos sehen würde. Und soweit wie ich informiert bin, muss er sie wahrscheinlich auch gesehen haben dann von der Straße her.
Dutzende Male haben sie sich im Sommer 81 regelmäßig getroffen. Die Stasi, die Vorgesetzten bei den Grenztruppen, sie alle ahnen nichts davon. Aber die Arbeiter und auch Horst Riedel bekommen Angst. Was würde Siegfried Schmutzer, der Zöllner, im Westen mit den Fotos machen?
Ich meine, ich wollte diese Kontakte erstmal per se nicht. Ich wollte meinen Studienplatz jetzt nicht versauen für andere Leute, ne? Und Schießen oder irgendwelche anderen Sachen würden mir wahrscheinlich heute schlecht angelastet werden. Nach der Armee war es so, dass ich also normal zum Studium bin. 81 praktisch in Leipzig Zahnmedizin angefangen habe zu studieren.
Der Kontakt ging dann über das ganze Jahr hinweg, 1981 und dann 1982. Allerdings war dann der Herr Riedl nicht mehr dabei, da war dann ein anderer dabei. Ne? Die Fotos habe ich dann ein Jahr drauf mitgebracht und habe sie Ihnen gezeigt, die Fotos. Und jetzt sagt er dann, Mensch, ich möchte jetzt gerne mal meiner Frau zeigen. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist aber dein Risiko, wenn du die Fotos mitnimmst. Wenn da die jemand erwischt, die Fotos, dann weißt du ja, was passiert. Nee, ich passe schon auf. Ne? Da passiert nichts. Ne? Ich möchte mal meiner Frau zeigen.
Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt, Vernehmung der Personen Endler, Büttner und Schwabe am 20.07.1982. Durch die Existenz dieser Fotos gelangten Endler, Büttner, Schwabe und Dorn zu der Schlussfolgerung, dass die Fotos für sie belastend sind und im Falle eines Bekanntwerdens bei den Sicherheitsorganen der DDR sie mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen müssen. Aus diesem Grund kam es nach dem 7.06.82 während der Arbeitspausen mehrfach zu Gesprächen über ein ungesetzliches Verlassen der DDR nach der BRD. Eine nicht untergeordnete Rolle spielte bei den Gesprächen die negative Einstellung der genannten Personen zur Wirtschaftspolitik der DDR.
Gut, Arbeit hatten wir, ja. Aber das war halt was Neues. Und vor allem, es war ja bloß ein Sprung, schon bis auf der anderen Seite. Ja. Das ist aber, das waren halt 4 Mann und die mussten halt erstmal alles unter einen Hut bringen. Ne. Ja, und dann waren wir das eine Mal halt zur Brotzeit und ich bin mal dann aufkomme und es steht jemand drin. Auf der anderen Seite, dann verschwinden wir.
Morgen frühstücken. Früh 9.30 Uhr, glaube ich. Wir sind nur vom Bauwagen weg, wieder Richtung Arbeitstechnik der Leute. Laut Vorschrift haben die Leute vor einem zu laufen, beziehungsweise man hat versetzt zu ihnen zu laufen, zwischen ihnen und Grenze. Die sind vor uns hergelaufen, also wir hinterher. Das ist ja der Punkt, wo wir es haben schleifen lassen.
Wir sind normal gelaufen, auf Richtung der 2 Zöllner. Standen 2 vom Zoll dort.
Und dann kam ein Graben und dann höre ich bloß wie einer, ich kann es nicht genau sagen, welcher von den 4, aber einer hat gesagt, los. Und dann sind sie losgerannt.
So schnell konnten die gar nicht schauen, ne, von ein paar Uhr, wie wir da fort
waren. Ruckzuck waren sie weg. Im Prinzip hätten wir es verhindern können, aber ich sage mal, auf der anderen Seite wäre es riskant gewesen, da die den Zeitpunkt genutzt haben, als Stream der Zoll stand. Und da wäre es mit Risiko verbunden gewesen, Einsatz der Schusswaffe, falls in die Richtung niedergeschossen würde, hätte das wahrscheinlich dann auch größere Konsequenzen noch nach sich gezogen. Ja, dann halt Meldung machen und dann kommen der Stein ins Rollen. Dann ging's zur Vernehmung, 10 Stunden. Haben sie uns durch den Fleischwolf gedreht. Und Ergebnis, ja, dann war erst einmal ein paar Tage Ruhe.
Zur gleichen Zeit auf der Westseite. 4 Männer, Mitte 30, plötzlich allein, ohne Arbeit, ohne Frauen, ohne Kinder. Der Preis der Freiheit.
2 Zöllner, dann sind wir noch bei denen erstmal zu Hause gewesen dann. Dann sind wir nach Drogen zur Polizei.
Dann haben wir gesagt, was wollen wir machen? Wir müssen uns um euch kümmern. Das heißt, Wohnung beschaffen, Arbeit beschaffen. Aber eins sage ich euch im Voraus, ihr seid keine 3 Monate bei uns. Weil ihr seid alle verheiratet, habt Kinder, euch treibt die Sehnsucht nach Hause.
Die haben uns erstmal dann verpflegt, essen, trinken, dann sind wir erstmal essen gegangen. Ja.
Und dann habe ich die 4 sofort, nachdem sie geflohen waren, Und sie bei mir im Haus auf der Terrasse saßen, habe ich dann einen befreundeten Bauunternehmer angerufen und habe gesagt, ich habe für dich, hätte ich ein paar Leute. Ich habe gesagt, das sind Bauarbeiter, versiert in Umgang mit Planierrauben und so weiter, natürlich Osttechnik, Russenrauben und so. Dann habe ich gesagt, naja, das ist ja alles fast ein und dasselbe. Schauen wir mal, ich probiere es einmal mit Ihnen.
Das Erste, was wir Ihnen eingerichtet haben, war ein Fernseher ins Zimmer gestellt. Die Leute haben kartonweise Klamotten gebracht. Ein 50er, da geht er mal ins Essen. Oder beim Sportverein. Jeder, wenn irgendwo waren, die wurden freigehalten von anderen. Die hätten eigentlich ein gutes Leben gehabt.
Freilich hätten wir auch in der Zeitung, Bildzeitung oder sonst was, aber das haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, ja, weil das bringt uns dann nichts. Ne? Dass die Familienzusammenführung klappt. Ne? Und nicht, dass ich jetzt gleich nachher, aber ne? Ja, anderthalb ist, ne? Denkt man gut. Ne? So kommen sie dann auch. Ne?
Und mein erstes war dann, Mensch, die Fotos. Na, die habe ich daheim vergessen. Dann habe ich gesagt, na bravo, hoffentlich ist deine Frau so gescheit und du die Dinger gleich wegschmeißen oder du sie gleich vernichten.
Bezirksverwaltung der Staatssicherheit Karl-Marx-Stadt, 11. Juni 1982. Die Ehefrauen der flüchtigen DDR-Bürger wurden zeugenschaftlich vernommen. Fotos wurden sichergestellt und an der Identifizierung der abgebildeten Personen und der Bestimmung des konkreten Aufnahmeortes wird gearbeitet.
Ja, und dann haben sie, ohne was zu sagen, die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Die haben die Schränke, die Betten, alles, Kellerboden, alles. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal wissen, was los ist. Ihr Mann, es geht um ihren Mann. Da habe ich gedacht, ach Gott, was werden sie gemacht haben? Und da haben sie mich dann mitgenommen. Und da habe ich dann noch zwei Frauen von den anderen Arbeitskollegen gesehen. Ich dachte, holla, was ist jetzt los? Und dann habe ich einen Hubschrauber gehört. Und dann ist einer von Chemnitz gekommen und haben gesagt, dass eben illegal die Republik verlassen worden ist. Und wir sollen endlich zugeben, ob wir es gewusst haben. Wir sagten, ich habe nichts gewusst. Dann haben sie uns behalten bis früh um 4. Da haben sie mich haben. Und um 6 stand schon wieder einer vor dir. Dann haben sie uns Bilder gezeigt von die NVA und die Zöllner zusammen. Ich habe geschaut, ich habe die nie in meinem Leben gesehen. Er hat sie nicht mit heimgenommen, aber die anderen haben sie mit heimgenommen. Die Frauen wussten es, ich wusste es nicht.
Und dann sind bei den Hausuchungen wahrscheinlich die Fotos aufgetaucht, die der andere gemacht hat, wo ich nicht wusste davon. Und das war natürlich dann der Knackpunkt. Dort hatten sie einen Ansatzpunkt, wo sie einen Hebel ansetzen konnten, mit Erfolg.
Die Verhaftung geschah in Leipzig. In der Nähe von dem Uni-Hochhaus. Sie denken, sie träumen, ne? Also Stand raus. Sie sind sich jetzt erstmal keiner ganz schlimmen Schuld bewusst. So, und dann Gefängnis, ausziehen, Trainingsanzug an, Leibesvisitation, Zelle, die auf, bumm, nein, fertig. Na, und dann bin ich 24 Stunden verhört worden. Ne, da haben sie mir eben diese Fotos vorgelegt, zum Beispiel, wie das zustande kommt. Da habe ich gesagt, na gut, vertrauensvolles Verhältnis und war halt so. Ja, da sind die natürlich aus allen Wolken gefallen und dann haben die sich ja immer abgewechselt. Ne? Ich war dann also echt am Ende, nächsten Früh. Und dann habe ich halt gesagt, wie es war. Und das waren halt dann Dienstpflichtverletzungen während des Grenzdienstes. Aber ja, nach heutigem Recht ist halt irgendwo gegenstandslos.
Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt, Stellvertreter operativ, den 15.06.82. Die Leiter der Kreisdienststellen Plauen und Oelsnitz sind beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen der Zurückholung der Täter in die DDR vorzubereiten. Dazu sind über die inoffiziellen Mitarbeiter unter den Lehrern die Kinder so zu beeinflussen, dass sie selbst durch Briefe sowie durch die Inspirierung ihrer Mütter Briefe nach der BRD mit der Bitte um Rückkehr der Täter richten.
Es hat nicht lange gedauert, kam dann schon von drüben Post. Da haben sich die Schwiegermütter und die Frauen bitter drüber geklagt, wie sie jetzt schikaniert werden, nachdem sie abgehauen sind. Und sie sollten halt vielleicht doch wieder heimkommen.
Da war ja in der Hoffnung, dass Familienzusammenführung ist dann. Ne? Irgendwie ne, wird es sich dann mal einpegeln dann. Ne?
Bezirkskoordinierungsgruppe. Plauen, den 23.06.1982. Vorschlag zur Durchführung von Maßnahmen mit dem Ziel, den Dorn Johannes zur Rückkehr in die DDR zu veranlassen. Die Dorn sucht ihren Neffen am gegenwärtigen Aufenthaltsort Hof auf und erklärt ihm, dass sie es nicht mehr länger mit ansehen könne, wie sich seine Ehefrau und seine Kinder um ihn sorgen und die Kinder ihren Vater vermissen. In diesem Zusammenhang fordert sie ihren Neffen zur sofortigen Rückkehr in die DDR auf. Die Dorn hat weiter zu erklären, dass er im Falle der Nichtrückkehr als Konsequenz die Trennung von seiner Familie für immer in Kauf nehmen muss. Die Dorn hat ihrem Neffen ins Gewissen zu reden und teilt ihm mit, dass er bei sofortiger Rückkehr nicht bestraft wird. Die Dorn ist zu instruieren, dass in keinem Falle in diesem Zusammenhang das Ministerium für Staatssicherheit erwähnt werden darf. Leiter der Kreisdienststelle Steudel, Oberst.
Irgendwann ist vom Herrn Dorn die Tante aufgetaucht und hat ihn überredet, er soll wieder zurückkommen, geht straffrei aus und so weiter. Naja, haben uns alle überlegt, kann er sein und sonst was. Ja, das hat heute Abend dann mit der Tante zurückgefahren.
Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit, Stellvertreter operativ, Karl-Marx-Stadt, den 30.06.1982. Der Genosse Minister wurde vom ersten Ergebnis der Befragung des Dorn und seiner Tante und der Tatsache informiert, dass auch die anderen am Grenzdurchbruch am 10.06.1982 beteiligten Personen, Schwabe, Büttner und Endler, in die DDR zurückkommen würden, wenn am Beispiel des Dorn bewiesen ist, dass sie nicht inhaftiert werden. Der Genosse Minister hat angewiesen, unverzüglich weitere operative Maßnahmen zur Rückführung auch der anderen Personen einzuleiten und geeignete Personen auszuwählen, die in die BRD nach Hof fahren und analog der Dorn-Anneliese die Gespräche mit den betreffenden Leuten zur Rückkehr in die DDR führen. Schaufuß, Oberstleutnant.
Ach, dann kamen doch immer welche von der Stasi und der Anwalt und der Anwalt. Und wie haben sie gesagt, ob ich bereit wäre, meinen Mann zurückzuholen? Also ich habe ihn nicht fortgeschickt, dann hole ich ihn auch nicht zurück. Und dann war ich ja tabu, ne? Da haben sie mich auch nie mehr gefragt.
Dann verging noch mal 3 Wochen oder irgendwas. Dann kam dann der Rechtsanwalt Vogel, der Rechtsanwalt Stange von West-Berlin. Dann kamen in Herrn Büttner seine Frau und meine Mutter. Und dann hat ihn der Vogel eröffnet, dass es in diesem Fall keine Familienzusammenführung gibt. Weil das wird wie bandenmäßige Flucht behandelt und nicht wie Einzelflucht. Ja. So, dann standen wir schon da. Was machen wir nur? Ja.
Ich nehme halt an, die Trennung von Frau und Kindern und so weiter, das hat sie doch ziemlich belastet. Und die Arbeit hier war im Vergleich zu ihrer Arbeit, was sie drüben machen mussten, war die eigentlich doch ein bisschen intensiver gestaltet, als wie was sie drüben hatten.
Er hat uns dann Bedenkzeit gegeben, er hat uns dann auch Straffreiheit zugesichert, alles, also ne, wenn wir zurückkehren, es passiert überhaupt nichts. Na gut, also ging das dann 2 oder 3 Tage hin und her, macht es richtig, macht es falsch. Ja. Also gut, Vogel angerufen, wir kommen zurück.
Und die sind dann alle zusammen mit Sack und Back sind sie dann über Rudolstein wieder ausgereist.
Bevor ich eingestiegen bin bei Ihnen, sage ich, ich gehe nur zurück, wenn ich wieder ausreisen kann. Und so hat der Schwab dann auch gesagt, ja, also sonst bleib ich hier. Ja. Hat er gesagt, ich garantiere Ihnen, Sie können wieder ausreisen.
Natürlich auch mit Ihrem Geld, was Sie hier verdient hatten. Naja, und das war ja eigentlich nicht wenig, weil Bauarbeiter haben zu dem Zeitpunkt haben die eigentlich ganz schön verdient.
Mulmiges Gefühl. Weil du kannst ja nicht glauben, dass sie dich nicht einsperren. Ja, und dann hat er vorgesagt, pass auf, jetzt fahren sie nach Plauen. Da ist eine Befragung. Und heute Abend rufen sie mich an, wie das abgelaufen ist. Aber nur Befragung, sonst nichts. Ja. Ja, das war ungefähr 2 Stunden, die Befragung. Und dann war das halt, ne?
4.8.82. Leiter der Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt. An, Leiter der Kreisdienststelle Plauen, Leiter der Kreisdienststelle Oelsnitz. Es ist unbedingt zu gewährleisten, dass die Wiedereingliederung der 4 in die DDR zurückgekehrten Personen reibungslos verläuft und alle Umstände, die zur Verärgerung der Familien führen könnten, rechtzeitig und unverzüglich beseitigt werden. Nötigenfalls haben sie auch den ersten Sekretär der SED-Kreisleitung um Hilfe und Unterstützung für diese Familien zu bitten. Die Räte der Kreise sollten auch angehalten werden, Dörn, Entler, Schwabe und Büttner Arbeitsstellen zu vermitteln, wo gewährleistet wird, dass sie mindestens denselben Lohn wie in ihren früheren Arbeitsstellen erhalten. Sie haben dieses Fernschreiben umgehend dem ersten Sekretär der SED-Kreisleitung zur Kenntnis zu geben. Leiter der Bezirksverwaltung Karl Marxstadt, Gelert, Generalmajor.
Naja, und dann waren wir erstmal daheim wieder. Also gearbeitet haben wir erstmal noch nichts. Dann kam jetzt mal ein Rechtsanwalt von Chemnitz noch. Das eine Mal hat er uns 1000 Mark gebracht. Sag ich, wieso? Naja, das ist wieder Eingliederung. Na? Dann, welche Wünsche haben Sie denn? Äußern Sie einen Wunsch oder haben Sie irgendwas? Sag ich, naja. Ich war eigentlich ja 6 Jahre auf Telefon. Okay, da ist in den Neubau halt 3, 4 Telefone eingebaut worden. Und da habe ich halt eins mitgekriegt. Der Schwab bräuchte ein Treppengeländer. Sein Haus oben auf. Kein Problem, kriegt euch ein Treppengeländer.
Wie er wiedergekommen ist, wir hätten alles von denen kriegen können. Ne? Auto oder das oder das oder das, die hätten uns alles gemacht. Ne? Aber das ist uns ja auch vorgehalten worden. Jetzt haben die auf arme Telefon. Also muss er bei der Stasi jetzt spitzeln. Also das kann es nicht geben, wenn einer abhaut und wiederkommt und nicht eingesperrt worden ist, dann waren wir ja spitzeln. Ne? Also er zumindest. Also das hast du gemerkt, dass sich alle wegen distanziert haben. Ne?
Wieso kommen die zurück und waren nicht eingesperrt? Ne? So. Das war halt immer so. Das Versprechen haben die gegeben und alles alle. Ne? Und das war ja Prestige, dass sie eigentlich wieder 4 Jahre ab und kommen wieder. Na, das ist ja das dann. Na, das war ja nur für das Prestige.
IM-Bericht, 24.07.82. Betrifft Informationen zum Grenzdurchbruch. Von den Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit konnten folgende Informationen in den jeweiligen Bereichen eingeholt werden. IM Lorenz, Chemnitz. Er erfuhr, dass alle 4 Bürger wieder da sind. Im Kollektiv der Werkstatt wird erzählt, dass alles scheiße ist, weil diesen 4 Bürgern nichts passiert ist für ihr Vergehen und andere dafür eingesperrt werden. IM Fleischer, Großzöbern. Es wird diskutiert, dass bei den 4 Grenzverletzern die Gutmütigkeit der DDR zum Ausdruck kommt. Es wird von einigen Einwohnern diskutiert, dass man mit solchen Bürgern härter vorgehen müsste, da darunter bereits Offiziere und einfache Soldaten leiden mussten. Führungs-IM Steinmüller.
Und während sich die reuigen Flüchtlinge wieder einleben, bereitet die Staatssicherheit in Chemnitz den Prozess gegen die Grenzer vor, die die Flucht durch ihre Nachlässigkeit erst ermöglicht hatten.
Dieser Prozess fand in Erfurt statt, im Divisionsstab, Grenzkommando Süd. Das war schon sozusagen eine Farce. Mir wurde vorher die Höhe des Urteils mehr oder weniger suggeriert. Paragraf 262, Verletzung militärischer Dienstvorschriften und Dienstpflichten im Grenzdienst. So. Also 2-2, also das ist so der Jargon bei den Verurteilungen, 2 Jahre, 2 Monate. Da wusste ich das also vorher.
Dem Richter wäre es ganz lieb gewesen, wenn sie uns auch noch militärischen Geheimnisverrat hätten, noch mit unterjubeln können, mit mehr Wörter, aber war nicht. Was aber einen nicht gesorgt wurde, ist zum Beispiel, dass die noch 6 Wochen wieder da waren. Ich habe es erfahren von meinem Vater. Er hat mir das dann mal beim Besuchstag durchgestellt, dass die alle 4 wieder da sind. Man konnte es nicht fassen. Man brummt dort drinnen, wird durch Wolf gedreht und die frönen hier schon wieder ihre Hobbys und genießen ihr Leben. Und ich sitze vor die drinnen. Also es war schon ein wenig schockierend, würde ich sagen.
So, und das war das Problem mit dem Studium eben, dass ich dann 5 Jahre vorbestraft war. Ja, und dann habe ich dort ein Jahr den Facharbeiterlehrgang gemacht und bis 88 im Pflegeheim in Klingendal gearbeitet, 3 Schichten Krankenpfleger. Hat zwischen nein auch den Gedanken an Studium längst aufgegeben. Und auf einmal ging es dann, Vorstrafe war weg und dann ging es 88 nochmal los. Also nach 7 Jahren, 81 angefangen und 88 nochmal.
Nach 1 Jahr und 2 Monaten werden Udo Unterdörfer und Horst Riedel, die beiden Grenzsoldaten, nach Verbüßung etwa der Hälfte der Strafe vorzeitig entlassen. Auf Vorschlag der Stasi, gegen den Willen des Militärstaatsanwalts.
Man hat den ganzen Tag nur Mauern um sich Und dann, wenn man auf einmal in den Sonnenschein tritt, es war ein wunderbares Wetter am Tag meiner Entlassung, dann konnten wir da richtig durchatmen. Als erstes bin ich ein Bier trinken gegangen. Ein schönes, kühles Bier.
Plauen, den 29.09.1983. Heute erhielt ich von einem Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit für meine Bereitschaft, das MFS in seiner verantwortungsvollen Tätigkeit im Kampf gegen die Feinde unserer Republik zu unterstützen, sowie für die bisher geleistete Zusammenarbeit und Auftragserfüllung und als Unterstützung für meinen Start ins Zivilleben eine Prämie in Höhe von 1.000 Mark. I.M. Heinz, Udo Unterdörfer.
Zu viel? Nur, kann sein. Ja, nur was heißt eine ganze Menge. Ich meine, da haben andere mehr gekriegt. Aber ich war hier, was soll's? Wir waren im Prinzip alle, die mal Vorgesetzte an der Grenze waren, von Haus aus IMs, ohne dass es bekannt war. Wir haben jedes Halbjahr einen Bericht schreiben müssen über unsere Soldaten. Also der Ursprung war eigentlich schon noch während dem Grenzdienst. Da hat man mich in eine Sache mit reinziehen wollen und das haben sie genutzt, mich unter Druck zu setzen. Ich sage mal, eine Wahl hatte ich eh nicht. Es ging dann weiter in der Tretmühle. Wenn man den zwangsverpflichtet war oder einmal ins Messer gelaufen ist, war so gut wie keine Chance rauszukommen. Ich habe eigentlich niemanden hinter Gittern gebracht oder dazu beitragen wollen. Wenn man sich zweimal die Woche melden muss, irgendwas muss man denen ja erzählen. Mitunter sind mir ja die Berichte addiktiert worden. Und irgendwann bin ich wieder im Plan gelandet. Am oberen Bahnhof. Haben mich zwei ziemlich dumme Gesichter angeguckt. Schwabe und Entler. Waren schon etwas überrascht, mich zu sehen. Es war eine kurze Begegnung. Gebrummt habe ich nicht die. Sie haben sich sichtlich unwohl gefühlt in ihrer Rolle. Und das war's.
Plauen, den 17.09.83. Am Dienstag traf ich zufällig auf dem oberen Bahnhof die ehemaligen Angehörigen der Melioration Weischlitz, Entler Hartmut und Schwabe Bernd. Ich fragte, was Büttner und Dorn jetzt machen. Sie sagten, mit Dorn würden sie nicht mehr sprechen, weil er der Erste war, der nach 2 Wochen kalte Füße hatte. Wegen ihm hätte es sich dann so entwickelt, wie es gekommen ist, mit dem Wiederkommen. Man hätte ihnen gesagt, dass sie dadurch dem Riedel und mir helfen könnten und weil es mit der Familienzusammenführung Probleme gab. Sie durften alles, was sie sich dort angeschafft haben, mitbringen. Darauf sagte ich, wenn sie alles mitbringen konnten, können Sie ja mal ein paar D-Mark auspacken. Ich habe ja schließlich auch für Sie mitgesessen. Im Auto gab mir Schwabe 20 D-Mark. I.M. Heinz, Udo Unterdörfer.
So, und dann haben wir ein paar Worte gewechselt und dann habe ich den auch nie wieder gesehen.
Ende 1983, anderthalb Jahre nach Flucht und Rückkehr, dürfen 2 der 4 Geflohenen und Zurückgekehrten auf ihren Antrag hin offiziell ausreisen. Hartmut Entler geht nun mit seiner Familie in den Westen. Stasi und Partei hatten vergeblich versucht, sie durch Geschenke und erhebliche Vergünstigungen in der DDR zu halten. Als dies nicht beeindruckte, versuchte die Stasi, Endlers Ehe zu zersetzen und ihm Straftaten anzuhängen. Sie benutzte dazu auch vergeblich Udo Unterdörfer alias I.M. Heinz, den die 4 Männer durch ihre Flucht ins Gefängnis gebracht hatten.
Das ist möglich, da kann ich mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber wenn es da steht, muss es ja korrekt sein. Kurz danach sind die fort. Die waren vielleicht noch 1 Monat da. Dann habe ich gehört, die sind alle beide offiziell ausgereist in die Bundesrepublik.
Wo es soweit war, sagen wir so, kam dann ein Deutrans-Auto. Habe alles eingeladen, konnte alles mitnehmen, was ich habe.
Ich vergesse nie, wie wir dann hier in Drogen reingefahren sind. Ich habe das Reifeisen, das blaue Reifeisenbankschild noch, das war beleuchtet. Es war ja früh, war ja noch finster, ne, wie wir hier gekommen sind. Oh. Ja, und dann sei ja auch noch ein Möbel angekommen.
Und dann war ich beim Herrn Vollert erstmal alles einquartiert. Und nach einem Vierteljahr habe ich dann eine Wohnung gekriegt in Feilichstream. Ja. Also eine gesucht dann eben, ne, dementsprechend.
Ich habe die Familie aufgenommen für über 3 Monate. Die waren bei uns gewohnt. Ich war an der Arbeit, meine Frau war an der Arbeit, die Kinder waren in der Schule. Die hatten im Haus frei. Die konnten machen, was sie wollen. Wer macht das? Und dann kamen eben die Enttäuschungen.
Die Leute haben sich ja dann alle verändert. Mir hat sie nicht mehr gekannt. Ne? Und dann von dem Herrn Dorn habe ich nie wieder was gehört, auch nachdem die Grenze geöffnet war. Das war ja eigentlich der, der den ganzen Kontakt angeleiert hatte. Die Initiative ging ja eigentlich von dem aus. Der eine, der muss ja schon gestorben sein. Aber für die anderen Leute habe ich nie mehr eingetroffen.
Ist vorbei, die Sache. Geschichte wie die DDR.
Auf einmal Freiheit und Wollen. Und ich weiß noch, 19. Dezember 89 habe ich mit Studienkollegen zusammen so mit Trabi gefahren, vier Mann, über diese Brücke in Potsdam, wie heißt die gleich? Klinikerbrücke, sind wir drüber weggelaufen und gehe dorthin, also über die Brücke und etwa in der Mitte der Brücke traf sich ein Zöllner vom Westen und eine DDR-Grenzer und geben sich die Hand und unterhalten sich. Ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig, ne? Dafür haben sie mich 63 Wochen eingesperrt. Und 7 Jahre später war es alles nix. Ne?
Ich habe einen Riedel der nochmal getroffen durch Zufall. Zwischen Heinersgrün und der Autobahn. Er hat mich gleich wieder erkannt, obwohl ich in Zivil war.
Und dann hat er mir erstmal die ganzen Storys erzählt, was da war mit Rückkehr und wer wann wo. Und ich war also erstmal wie schockiert, 89, als mir der Herr Vollert beim ersten Treffen da gesagt hat, ja, und die sind auch wieder rüber und wieder zurück. Alter, dachte ich, da irgendwo hat man da der Verstand ausgesetzt. Ne? Das heißt ja, dass ich wirklich für nichts dort die ganze Sache durchmachen musste. Ne?
Den hat man kräftig am Arsch gehabt, wie man so schön sagt. Wissen Sie, wenn man einen verhaftet, direkt aus dem Hörsaal raus, wie ein Schwerverbrecher, wegen so einer Lappalie, das sind ja Lappalie. Und ich hätte auf der anderen Seite kein Kompaniechef sein wollen bei einer Grenzkompanie.
Wenn die Herren abgehauen wären und drüben geblieben wären und mit dem DDR-System nicht zurechtgekommen wären, wäre ich auch ohne weiteres dort noch eine Verurteilung im Gefängnis geblieben und hätte gesagt, gut, okay, kein Problem, gehst für die ins Gefängnis. Aber was ich absolut nicht verstehen kann, dass die möglichst dann noch als Helden da, möglichst jetzt noch irgendwie dargestellt werden oder sich darstellen. Da bin ich auch sehr enttäuscht, dass ich für so einen Jux, eine Dallerei von diesen vier Mann 63 Wochen oder 461 Tage im Gefängnis war.
Ich hoffe, ich meine, in dem Punkt bin ich ein bisschen gehässig geblieben. Ich hoffe, sie sind ordentlich auf die Schnauze geflogen, dass sie wenigstens was davon haben. Wir haben unsere Suppe ausgelöffelt und die waren hart genug. Ich hoffe, dass die nicht unbedingt auf Rosen gebettet wurden.
Nee, das war eine spontane Geschichte gewesen. Ne? Ich habe immer gesagt, das war eine überstürzte Angelegenheit, nehme ich einmal an. Der Bewacher, der kam ja nicht mehr raus, weil der war ja sicher, wenn die abhauen, ne, dass er dann dafür die Katzen halten muss.
Ich bin froh, dass ich meine Entscheidung getroffen habe in dem Moment, weil dann hätten sie mich nach der Wende gehabt. Und ich stehe nach wie vor dazu, jemanden von hinten zu erschießen, ist keine Kunst, das ist Mord. Und damit habe ich meinen Frieden.
Und die Frage ist halt immer, ne, irgendwelche Politiker, irgendwelche Machthaber sagen, so, jetzt ist ja eine Grenze, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Und 10 Jahre später oder 15 Jahre später, war das alles nichts. Ne? Ja, wenn sie in einer Diktatur sind, ob beim Hitler oder beim Honecker, ne, sie sind immer Zwängen unterworfen. Ne? Und was dabei rauskommt, sieht man ja.
Es ist so, wenn man im Nachhinein das alles betrachtet, war die Sache gar nicht wert. Das ist meine Meinung. Denn ich Kontakt habe ich mit keinem mehr von denen.
Skat unterm Stacheldraht. Ein kleiner Grenzverkehr im Vogtland. Feature von Henry Bernhardt. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2007. Es sprachen Frauke Pohlmann, Axel Gottschick und Simon Roden. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Jürgen Hille. Regie: der Autor. Redaktion: Markus Heumann.